Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn es gibt etwas zu feiern. 60 Jahre Bundesverband Mukoviszidose e.V. Zu diesem Jubiläum möchten wir einen Blick zurück und auch in die Zukunft werfen. Dafür haben wir Stefan Kröb, den Vorsitzenden des Bundesverbands, eingeladen. Er lebt selbst mit Mukoviszidose, ist Physiker und war viele Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrats. Lieber Herr Kröb, auch Sie haben in diesem Monat Geburtstag und daher zuerst einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Sie.
Ja, herzlichen Dank, das ist sehr nett. Vielen Dank.
Sie teilen sich ja das Geburtsjahr mit dem Bundesverband und werden auch 60. Ich freue mich darauf, dass wir heute gemeinsam die Entwicklung des Vereins Revue passieren lassen und ein Stück Medizingeschichte der Mukoviszidose anhand Ihrer persönlichen Erfahrungen besprechen.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne. Die Erkrankung Mukoviszidose ist unter diesem Namen erst 1938 in den medizinischen Lehrbüchern erwähnt worden. Aufgetreten ist der Gendefekt natürlich schon früher. Was genau war denn davor über die Erkrankung bekannt?
Schon vor Jahrhunderten wurde in Handbüchern geschrieben: Wehe dem Kind, das beim Kuss auf die Stirn salzig schmeckt. Es ist verhext und muss bald sterben. Also es gab schon Ende des 16. Jahrhunderts auch einen Anatom, der ein 11-jähriges Mädchen obduziert hat, das angeblich verhext war. Und der hat auch schon die Vernarbung in der Bauchspeicheldrüse beschrieben, aber der wusste natürlich nichts von Mukoviszidose. Und dieser Darmverschluss, der häufig bei Neugeborenen mit Mukoviszidose vorkommt, der wurde 1905 das erste Mal medizinisch beschrieben. Und das Krankheitsbild dann tatsächlich erstmals 1938. Und heute vermutet man, dass diese Mutation, also die Veränderung des Genoms, die Mukoviszidose verursacht, schon vor 50.000 Jahren wahrscheinlich im arabischen Raum entstanden ist und dann durch Jäger und Sammler nach Europa ausgebreitet wurde.
Mhm. Wie hat sich die Behandlung der Erkrankung seit der ersten Beschreibung in den 30er Jahren entwickelt?
Also man hat sich dann, als es zuerst beschrieben wurde, hat man ja erkannt, es ist nicht Zöliakie. Am Anfang hat man das mit Zöliakie verwechselt. Und es gab eben Kinder, die sind gestorben, obwohl sie die Zöliakie-Diät eingehalten haben. Und dann hat man gemerkt, diese Kinder können kein Fett vertragen, hat dann auch fettfreie Ernährung umgestellt. Also man hat sich auf diese Gedeihstörung erstmal konzentriert und hat erst später entdeckt, dass die Vernarbung der Bauchspeicheldrüse und die Verschleimung der Lunge mit einem sehr zähen Sekret dieselbe Erkrankung ist, auf die gleiche Ursache zurückzuführen ist, und haben sie dann Mukoviszidose genannt, wegen der Produktion des zähen Schleims, also Mukus, das Sekret, und Viskös, zähflüssig. Und 1949 war dann die Erkenntnis da, dass es sich um eine Erbkrankheit handelt, dass das auch auf einem einzelnen Gen wahrscheinlich ist und rezessiv vererbt wird. Also erst wenn von beiden Elternteilen die genetische Veranlagung kommt, dass es dann zum Ausbruch der Krankheit kommen kann und das nicht eben über ein einzelnes Gen kommt. Und 1953 gab es dann eine Hitzewelle in Boston und da wurden mehrere Kinder eingeliefert, die unter Schock standen. Und man hat festgestellt, die haben ja ganz viel Salz auf der Haut, also im Schweiß, und haben im Blut viel zu wenig Salz. Also sie haben das Salz ausgeschieden bei der großen Hitze. Und das waren alles Kinder mit Mukoviszidose. Und man hat dann diesen Zusammenhang gefunden zwischen Schweißresektion, also dass da die Schweißdrüsen nicht in Ordnung sind und dass das mit der Mukoviszidose zusammenhängt. Das waren so die wesentlichen Pfeiler, die dann auch dazu geführt haben, dass man erste Therapieversuche gemacht hat mit Inhalieren von Kochsalzlösung, mit Antibiotika, mit dem Ersatz des Bauchspeichels, also der Verdauungsenzyme, durch Verdauungsenzyme, die man aus Schweinen gewonnen hat.
Was waren in den letzten 60 Jahren besondere Highlights in dieser Entwicklung?
Ja, also die habe ich ja dann auch schon quasi erlebt. Also bin 1965 geboren und Es gab immer wieder Fortschritte, also Antibiotika habe ich schon erwähnt. Dann in den 80er Jahren hat man die Pankreasenzyme gelernt, magensaftresistent zu beschichten, weil das Problem war, dass man ja diese Verdauungsenzyme von Schweinen zwar schlucken konnte, aber die haben sich in der Magensäure dann, wurden die verdaut quasi und kamen nicht im Darm an und deswegen konnte man trotzdem kein Fett vertragen. Und mit diesen magensaftresistenten Pankreasenzymen war das dann möglich, erstmals sich auch mit Fett zu ernähren und Fett enthält ja viel Kalorien und dadurch waren wir dann nicht mehr so untergewichtig. Also ich war als Jugendlicher und als Kind sehr untergewichtig und habe dann es erstmalig geschafft, ein normales Gewicht zu erreichen. Dann gab es die Entwicklung der autogenen Drainage. Das ist eine Atemtechnik, die in Holland entwickelt wurde, um dieses zähe Sekret aus der Lunge rauszubringen. Weil das Problem ist ja, dass man das Sekret ist so zähflüssig, dass man das durch Husten nicht aus der Lunge rausbefördern kann. Und da hat ein Arzt, der Dr. Chevalier aus Holland, eben eine tolle Methode entwickelt, mit der Patienten das auch selber machen konnten, sodass sie nicht mehr von den Eltern jeden Morgen und jeden Abend abgeklopft werden mussten, wie das in den ersten Jahren auch bei mir gemacht wurde. Und dann ist Ende der 90er Jahre, 1989, wurde dann das Gen entdeckt. Also man wusste dann, an welcher Stelle diese Veränderung ist, die zur Mukoviszidose führt und konnte auch das resultierende Protein untersuchen und hat dann festgestellt, dass es sich dabei tatsächlich um diesen Kanal handelt, der die Chloridionen aus der Zelle über die Zellmembran an die Oberfläche bringt und der ist eben so verändert, dass er diese Aufgabe nicht richtig machen kann. Und dann gab es in den 90er Jahren weitere Entwicklungen, inhalative Antibiotika. Also man hat sie so verändert, dass man sie inhalieren konnte, sodass sie dort ankamen, wo die Keime in diesem zähen Sekret eben sich vermehrt haben. Man konnte also die Inflammation, die Entzündung in der Lunge besser an der Quelle bekämpfen. Und man hat die Wirkung von Sport gelernt, richtig einzuschätzen, als wichtig einzuschätzen und hat uns angeleitet, uns Patienten eben sich sportlich zu betätigen. Und dann die letzte große Entwicklung waren die hochwirksamen Therapien. 2012 wurde der erste Modulator zugelassen. Das sind Moleküle, die es schaffen, diesen Chloridkanal zu öffnen, sodass also die Chloridionen da ordentlich durchströmen können. Das war zunächst mal für eine sehr seltene Mutation. Und heute können ja ungefähr 90% der Patienten mit dieser hochwirksamen Therapie behandelt werden. Leider noch nicht alle, aber das war natürlich das besondere Highlight der letzten Jahre.
Sie sind im März 1965 geboren. Als Sie laufen gelernt haben, hat auch der Bundesverband Mukoviszidose seine ersten Schritte gemacht. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von den Anfängen des Vereins und wann Sie dann aktiver Teil davon geworden sind.
Ja, also im gleichen Jahr, als ich geboren wurde, also 1965, haben sich Kinderärzte zusammengesetzt und haben gesagt, wir können bei dem Sterben dieser Kinder nicht mehr zuschauen. Wir müssen was unternehmen, wir müssen irgendwas tun. Und da ist zunächst zu nennen der Leiter der Erlangener Kinderklinik, Professor Dr. Adolf Windorfer, der war damals auch Präsident der Gesellschaft für Kinderheilkunde. Und er hat sich mit anderen Kinderärzten zusammengetan, um was zu unternehmen und haben sich dann auch international vernetzt. Da gab es dann die ersten internationalen Tagungen, da sind die hingefahren. Man hat voneinander gelernt, jeder hatte irgendwas ausprobiert, hat von den Behandlungsmethoden untereinander sich ausgetauscht und dann eben das schrittweise verbessert. Und der Verein war quasi eine Notgemeinschaft aller Menschen, die mit Mukoviszidose zu tun haben. Und das ist es bis heute auch geblieben. Also da sind Ärzte, Therapeuten, Forscher, Eltern, und Patientenmitglied. Es hat sich dann von einer am Anfang ärztlichen Initiative zu einem Selbsthilfeverein gewandelt, der eben auch Ärzte und Forscher beinhaltet und eingebunden hat. Und es hat sich dann in den 80er Jahren, haben sich dann auch Selbsthilfegruppen, lokale Selbsthilfegruppen gebildet. Dann auch ein weiterer Bundesverband als Dachverband dieser Selbsthilfeorganisation, mit dem wir dann aber später wieder fusioniert haben. Also heute sind alle Menschen, die mit Mukoviszidose zu tun haben, in den Mukoviszidose e.V. organisiert. Und ich habe als Student Bild der Wissenschaft gelesen und habe da mal einen Artikel über Parkinson gelesen und dann habe ich gedacht, na, die könnten doch eigentlich auch mal was über Mukoviszidose schreiben, habe mich an die Redaktion gewandt und dann waren 14 Tage später ein Journalist und ein Fotograf bei mir und haben einen Artikel gemacht und als ich dann auf die nächste Tagung nach Kiel gefahren bin, kannten mich irgendwie alle, weil alle den Artikel gelesen hatten. Dann wurde ein Arbeitskreis gegründet der erwachsenen Patienten Und 1991, also ein paar Jahre später, war ich dann schon im Vorstand des Vereins als Vertreter der Patienten tätig. Und das hat sich dann fortgesetzt, bis ich dann 2014 sogar den Vorsitz des Vereins übernehmen durfte. Und heute ist der Verein ein Dienstleister und eine Notgemeinschaft. Also wir haben in einer Geschäftsstelle viele Mitarbeiter, fast 30 Vollzeitäquivalente. Wir sind Dienstleister und Anwalt für Patienten. Wir koordinieren Forschungsaktivitäten. Wir machen Forschungsförderung mit den Spenden, die uns unsere Spender anvertrauen. Wir betreiben das deutsche Mukoviszidose-Patientenregister und können mit dem Register forschen, aber auch Qualitätssicherung in den Ambulanzen unterstützen. Wir zertifizieren die Ambulanzen. Also wir machen ganz viel, was Krankenkassen so ohne weiteres nicht machen würden, um für die Patienten einen Mehrwert darzustellen. Und wir unterstützen auch Familien, die durch die Mukoviszidose in Not geraten. Wir schicken Familien, die sich einen Aufenthalt in einem gesunden Klima nicht leisten können, nach Gran Canaria. Also wir haben ein ganzes Bündel an Projekten und Maßnahmen, die aus unserer Sicht die bestmögliche Art sind, die Patienten zu unterstützen und ihr Leben zu erleichtern, und fühlen uns als bundesweites Kompetenznetzwerk. Also wer was über Mukoviszidose wissen will, der kann sich an uns wenden und erfährt dann, was im, durch Wissenschaft und durch Erfahrung von Patienten bekannt ist.
Das ist meine Erfahrung.
Hallo, ich bin Lena und ich bin Mama einer 3-jährigen Tochter, die Mukoviszidose hat. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, als wir es erfahren haben, als die Welt für uns zusammengebrochen ist. Wir haben noch eine große Tochter und wir haben uns so viele Fragen gestellt, ob die beiden zusammen auf den Spielplatz gehen können, ob sie ganz normal wie ihre Schwester in den Kindergarten gehen kann und wir auch wieder arbeiten können, wie unser Alltag eben aussehen wird mit Mukoviszidose. Also wir hatten viele Sorgen und Ängste und sind dann aber Gott sei Dank relativ schnell auf den Mukoviszidose e.V. aufmerksam geworden, haben super viele Infos dort bekommen, haben auch ein Beratungsgespräch wahrgenommen, haben eine Elternschulung mitgemacht. Ja, wir hatten das Gefühl, dass dort immer ein offenes Ohr für uns ist. Und auch dort waren so viele tolle Blogbeiträge von Menschen, die eben ihr Leben gut meistern mit der Krankheit, dass wir also wirklich bestärkt waren durch den Mukoviszidose-Verband und sehr, sehr dankbar sind. Und was wir auch ganz toll finden, ist der Muku-Move. Da machen wir seit der Diagnose jedes Jahr mit und ganz viele Freunde von uns machen auch mit. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man auch was tun kann. Und der Zusammenhalt ist unglaublich schön.
Hallo, ich bin Simona, 58 Jahre alt und Mukoviszidose-Betroffene. Ich erhielt meine Diagnose mit 5 Jahren. Zu dieser Zeit war Mukoviszidose weitestgehend unbekannt und meine Eltern waren sehr froh, als sie vom Muko e.V. erfuhren und dort erste Informationen erhielten. Ich selber wurde als junge Erwachsene Mitglied des Muko e.V. Anfangs waren vor allem alle Infos wichtig für mich, bei denen es um Themen für erwachsene Betroffene ging, denn die Lebenserwartung war ja zu der Zeit noch sehr begrenzt. Das hat mir persönlich sehr viel Sicherheit gegeben und ich fühlte mich nicht mehr so hilflos. Der Muko e.V. ist für mich und für alle Betroffene eine wichtige Stütze bei der Bewältigung der Themen und Probleme, die man mit dieser seltenen Erkrankung zwangsläufig hat. Die zwischenzeitlich hohe Professionalisierung, die Man-and-Woman-Power und der engagierte Einsatz für Betroffene mit Mukoviszidose ist absolut unverzichtbar. Gerade in diesen politisch besorgniserregenden Zeiten ist es für mich wichtig, einen Verein an meiner Seite zu wissen, der sich mit Herzblut engagiert, der nie locker lässt im Einsatz für die Betroffenen und mich informiert hält. Ich selber habe die Muko-Regionalgruppe Hamburg vor rund 40 Jahren mitgegründet und bin ehrenamtlich für Mukoviszidose engagiert. Der Zusammenhalt von marginalisierten Menschen, zu denen auch ich als Muko-Betroffene gehöre, ist wichtiger denn je. Insofern meinen allerherzlichsten Glückwunsch zum 60-jährigen Vereinsjubiläum. Bitte macht weiter so, wir brauchen euch. Alles Liebe von Simona.
Hallo, wir sind Kerstin und Alexander und unsere Tochter ist in einer Uniklinik mit Mukoviszidose-Ambulanz auf die Welt gekommen und die haben uns gesagt, wir sollen doch bitte nicht googeln und sollen uns an den Mukoviszidose e.V. wenden, beziehungsweise dort uns über die Krankheit belesen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann auch, ich glaube, 3 Monate, nachdem sie bei uns war, dieses Neugeborenen-Seminar gemacht. In der Zeit war das sehr wertvoll. Mit den Eltern haben wir auch immer noch Kontakt. Es besteht eine WhatsApp-Gruppe und es ist einfach verdammt wichtig, sich mit Eltern so auszutauschen.
Während der Verein sich über die Jahre immer mehr professionalisiert hat, standen bei Ihnen im Jugendalter ja ganz elementare Fragen an, denn dass Sie heute Ihren 60. Geburtstag feiern, war ja damals gar nicht vorstellbar. Welche Lebenserwartung wurde Ihnen damals prognostiziert und was hat das für Sie und Ihre Familie bedeutet?
Ja, das war wirklich existenziell. Ich hatte schon einen älteren Bruder, der keine Mukoviszidose hatte, und eine ältere Schwester, die Mukoviszidose hatte. Die wurde aber erst diagnostiziert, als meine Mutter mit mir schon schwanger war. Und als ich dann, ja, die war 4 Jahre alt, als ich geboren wurde, und wurde eben so spät diagnostiziert. Und als ich dann 2 Jahre alt war, ist die Monika mit 6 Jahren gestorben an Mukoviszidose. Und das habe ich nicht bewusst miterlebt, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne natürlich Fotos von meiner Schwester, aber meine Eltern haben mir das nicht verheimlicht. Die haben immer gesagt, ja, deine Schwester hatte das auch. Das ist eine gefährliche Krankheit, aber du kannst was tun. Also es wurde, und das schreibe ich Ihnen sehr mit großem Respekt zu, dass Sie also die Hoffnung nicht verloren haben und dass Sie mir auch die Zuversicht gegeben haben, dass ich mit dieser Krankheit trotzdem irgendwie klarkomme. Aber es war eben damals hat man gesagt, Kinderkrankheit. Die Kinder kommen vielleicht noch gerade so in die Schule, aber sie werden eben nicht alt. Und im Durchschnitt sind die Patienten im jugendlichen Alter gestorben. Das hat sich dann so fortgesetzt. Ich habe zwar gemerkt, dass die Therapien besser wurden, dass man mehr machen konnte, dass es mir natürlich schon mit der Zeit schlechter ging. Ich habe dann mehr Sekret in der Lunge gehabt, habe mehr gehustet im Laufe der Jahre, in der Schule auch gestört damit. Und als ich erwachsen wurde, da fängt man natürlich erst an, richtig sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, habe ich auch entsprechende Statistiken gelesen, die eben mir gesagt haben, du hast noch ein paar Jahre zu leben, wenige Jahre. Und ich glaube, damals waren es 3. Also zum Glück habe ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ich habe dann das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Schule. Ich habe Physik studiert, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich damit überhaupt mal jemals berufstätig werden kann. Ja, dann hatte ich ein Riesenglück. Ich habe 1996 meine Frau kennengelernt und es gab dann sogar die Möglichkeit, eigene Kinder zu bekommen, was vorher ja auch nicht irgendwie absehbar war. Aber ich habe trotzdem ein besonderes Leben gelebt, weil ich halt nie langfristige Pläne gemacht habe. Eigentlich, als die Kinder kamen, als wir uns für Kinder entschieden haben, das erste Mal, da musste ich nämlich das erste Mal irgendwie einen Plan machen, ist es realistisch, dass ich so alt werde, dass meine Kinder mich noch erleben, wenn sie erwachsen sind. Und meine statistische Lebenserwartung, die ist immer so mit mir mitgewachsen. Man hat eben die Therapie immer weiter verbessert, die Patienten sind älter geworden. Ich hatte immer so 3 Jahre vor mir. Ich habe dann im Spaß manchmal in Vorträgen auch gesagt, mathematisch gesehen bin ich eigentlich unsterblich oder statistisch gesehen. Ich habe immer 3 Jahre vor mir und jetzt bin ich eben 60 und das ist irgendwie der Wahnsinn, damit habe ich nie gerechnet. Also ich habe als junger Erwachsener als großes Ziel gehabt, das Millennium, also den Jahrtausendwechsel, noch zu erleben. Da wäre ich 35 Jahre alt geworden. Das war damals total illusorisch eigentlich. Und dass ich heute 60 bin und immer noch bei so guter Gesundheit, das empfinde ich natürlich als wahnsinniges Glück. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben.
Das ist ein Geschenk.
Ja, auf alle Fälle.
Ein großes. Neben der medizinischen Entwicklung, die viele Fortschritte für Menschen mit CF gebracht hat, haben Sie selbst ja auch viel dafür getan, Ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Was waren und sind hier Ihre persönlichen Strategien?
Also ich habe durch meine Schwester und auch durch das eigene Erleben für mich gesagt, dass die Mukoviszidose ist mein größtes Problem im Leben. Damit muss ich mich irgendwie beschäftigen. Das darf ich nicht verdrängen, sondern da muss ich versuchen, alles mitzukriegen, alles zu lernen, was irgendwie möglich ist, um besser damit klarzukommen. Und ich habe eigentlich immer das so gemacht, wie meine Eltern es mir auch vorgelebt haben. Die haben im Prinzip das gemacht, was die Ärzte empfohlen haben und auch konsequent dann das gemacht. Also ich bin morgens und abends abgeklopft worden von meinen Eltern, da gab es keine Ausnahmen, das wurde nicht weggelassen. Ich habe aber auch immer so komplementärmedizinische Dinge geprüft, also so ergänzende oder alternative Medizin, aber kritisch geprüft. Vieles habe ich fallen gelassen, weil es einfach totaler Quatsch ist, aber bei Yoga, Pilates, im Chor singen, Kneipp-Anwendungen, also kaltes Wasser morgens und so, da bin ich hängen geblieben. Das habe ich dann für mich einiges für gut befunden. Aber es ist wichtig, da nicht zu viel und zu Unsinniges mitzumachen, weil es ja alles auch Zeit kostet und von der Therapie Zeit weggeht. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahrzehnten 2 bis 3 Stunden Therapie gemacht, um meine Lunge zu reinigen. Also inhaliert, Physiotherapie, so Körperstellungen, Sport. Und das sind 3 Stunden, die einem am Tag fehlen. Also das ist ja was, wenn jemand einen Wirbelsäulenschaden, einen Hexenschuss oder so hat und dann wird vom Arzt empfohlen, machen Sie mal eine Viertelstunde morgens Gymnastik. Dann weiß jeder, wie lange man diese Gymnastik jeden Tag morgens macht, nämlich 14 Tage und dann lässt man es wieder in den meisten Fällen. Und dann sich vorzustellen, 3 Stunden pro Tag, das ganze Leben durch, das ist schon der Wahnsinn. Und ich bin aber trotzdem froh, dass ich das so durchgezogen habe, weil ich dadurch eben gemerkt habe, ich kann meine Lungenfunktion, meine Lunge am Leben erhalten sozusagen. Die geht doch nicht kaputt. Und das war ja auch was sehr Hoffnungsstiftendes, dass das eben nicht, man ist dem nicht komplett ausgeliefert, sondern man kann eben dafür sorgen, dass die Lunge frei ist. Also es ist nämlich so, dass wenn sich dieses Sekret da in der Lunge ansammelt, dann kommt ja keine Luft mehr an die Lungenbläschen. Und die Bereiche in der Lunge, die nicht belüftet werden, wo also Sekret längere Zeit sich ansammelt, die sterben langfristig ab. Und ich habe eben versucht, alles zu tun, um die Lunge frei zu haben, um sie immer wieder zu reinigen. Es kam wahnsinnig viel nach, also die Sputummengen, das kann sich ein Normalsterblicher gar nicht vorstellen, wie viel da aus der Lunge kommt. Wir haben auch einen Arbeitskreis von Sportwissenschaftlern im Verein und von denen habe ich gelernt, dass zum Beispiel in USA, in New York, eine große Studie gezeigt hat, dass Menschen, die in einem Hochhaus arbeiten, ohne Aufzug, dass die dann später in der Rente umso länger leben, je höher die Etage war, in der sie gearbeitet haben. Also Treppensteigen ist für die Langzeitprognose enorm wichtig. Und heute weiß man halt, das ist ganz klar, das ist nämlich die Fitness. Also die persönliche Fitness kann man messen als maximale Sauerstoffaufnahme pro Minute. Die sagt eigentlich aus, wie lange man mit dieser Lunge noch leben kann. Und das habe ich dann versucht mit Schwimmen, mit Laufen, mit allen möglichen Sportarten, aber hauptsächlich Laufen, stabil zu halten, weil das Laufen eben eine gute Kombination ist. Es trainiert die Fitness, es trainiert die Lunge und es reinigt die Lunge auch durch die Erschütterungen, durch die Anstrengung. Und mit diesen Strategien habe ich es eben geschafft und mit viel Glück, das muss man dazu sagen, das ist ja nicht irgendwie nur eigenes Verdienst, aber durch diese ganzen Strategien habe ich es geschafft, ins Zeitalter der Modulatoren zu kommen mit einer normalen Lungenfunktion. Von einer normalen Lungenfunktion spricht man, wenn sie zwischen 80% und 120% vom Sollwert von gesunden ist. Von daher kann ich sagen, diese persönlichen Strategien haben sich für mich sehr ausgezahlt, aber es war auch eine hohe Anstrengung, eine tägliche Anstrengung, die auch nur möglich war, weil meine Umgebung, sprich meine Familie, das entsprechend unterstützt haben.
Gab es in Ihrem Leben prägende Erlebnisse in Verbindung mit der Mukoviszidose, die für Sie besonders herausfordernd oder aber auch besonders schön waren?
Also da fällt mir ganz viel ein. Ne? Es gab natürlich ganz viele Herausforderungen, wenn dann das erste Mal ein besonderer Keim, wie zum Beispiel der Pseudomonas aeruginosa in der Lunge festgestellt wurde. Und damals hieß es dann, wenn man der kommt, dann hast du noch 10 Jahre zu leben oder so. Oder als der Diabetes behandlungsbedürftig wurde. Das ist ja sowas, was sich als Begleiterkrankung bei der Mukoviszidose so einschleicht und irgendwann aber so ist, dass man ihn dann auch mit Insulin behandeln muss. Und das sind dann immer so Schritte, wo man denkt, ja, jetzt habe ich das auch noch und muss das denn sein? Und dann hatte ich manchmal so Infekte, wo die Menge an Sekret so angestiegen ist, dass ich gedacht habe, das jetzt irgendwann bringe ich es nicht mehr raus. Irgendwann läuft es einfach zu und ich beherrscht es nicht mehr. Und das war auch so ein Gefühl, was natürlich ziemlich beklemmend war. Aber wenn ich zurückschaue, habe ich natürlich doch ganz überwiegend auch sehr schöne Erinnerungen, auf die ich zurückschauen kann. Da ist zunächst mal, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wie wir geheiratet haben, wie wir dann Kinder bekommen haben. Ich habe ja 3 Söhne, Zwillinge, und der Julius ist 2 Jahre vorher gekommen. Und dann bin ich durch das Laufen immer mehr Leuten in Bindung gekommen, die auch gelaufen sind. Der Burkhard Farnschläder war so ein Freund für mich, der ein Pionier des Laufens bei Mukoviszidose war. Der ist einfach einen Marathon gelaufen, als das niemand für möglich gehalten hätte. Und weil er einfach gesagt hat, das wusste ich nicht, dass das nicht geht. Der war auch sehr konsequent und stur. Lebt leider heute nicht mehr, aufgrund einer Tumorerkrankung dann verstorben ist. Aber der ist mit mir 2015 meinen ersten Marathon gelaufen und seine Freundin Miriam. Und diese Läufe und Spendenläufe, die ja in der ganzen Republik stattfinden, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, Freunde zu treffen und gemeinsam zu laufen und zu sehen, dass das überhaupt möglich ist. Und dann kam natürlich im Februar 2021, habe ich meine erste Modulatoren-Tablette genommen, also das Kaftrio, was dann schon ein Jahr zugelassen war. Und ich sagte, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich 3 Tage durchgehustet. Gar nicht gedacht, dass noch so viel in dieser Lunge ist, wo ich doch eigentlich jeden Tag versucht habe, freizuhalten. Und dann war plötzlich Schluss nach 3 Tagen. Und dann haben meine Kinder gesagt, Papa, wir wissen gar nicht mehr, ob du zu Hause bist. Weil die haben sonst immer mich husten hören und ich habe nicht mehr gehustet. Und das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Dieses Zeug ist sehr teuer. Also diese Firma beutet die Sozialsysteme aus. Das betrachte ich als sehr kritisch, aber das geht nicht so weit, dass ich dann mich opfern würde und sagen würde, deswegen nehme ich es nicht. Und dann habe ich im Oktober 21, also mit diesem neuen Medikament, nochmal meinen 4. Marathon gelaufen mit meinem Sohn Jonas und der war dann unter 4 Stunden. Das war natürlich auch ein Wahnsinnserlebnis, das geschafft zu haben. Und die Zeit im Ethikrat, ich war ja von 2016 bis 2024 Mitglied des Deutschen Ethikrats mit ganz vielen interessanten und schlauen Leuten und durfte hochinteressante Diskussionen verfolgen zu ganz vielen Themen, die mich auch oft immer schon interessiert haben. Das war auch ein sehr erfüllendes Erlebnis, da dabei sein zu können. Und generell die vielen Freundschaften mit CF-Lern, also mit Mukoviszidose-Patienten, mit Therapeuten, mit Ärzten und Wissenschaftlern im Verein, das ist was ich natürlich sehr genieße, so viele tolle Freundschaften da zu haben über die Arbeit im Mukoviszidose e.V.
Mit der Modulatortherapie, der gestiegenen Lebenserwartung und vielen neuen Möglichkeiten für Menschen mit CF ihr Leben zu gestalten, scheint die größte Aufgabe bei der Behandlung der Erkrankung gelöst zu sein. Aber ist das wirklich so? Welche offenen Themen und Herausforderungen gibt es aus Ihrer Sicht noch?
Ja, also es ist eine Zeitenwende. Wir sind wirklich sehr froh, so hochwirksame Medikamente zu haben. Und damit hat jetzt die große Mehrheit der Patienten die Chance, ein normales Lebensalter zu erreichen und auch mit einer wesentlich besseren Lebensqualität. Aber trotzdem muss man sagen, die Mukoviszidose ist damit nicht geheilt. Die Leute haben immer noch Mukoviszidose. Die Bauchspeicheldrüse ist defekt bei den allermeisten. Da müsste man mit der Therapie wahrscheinlich schon vor der Geburt anfangen, um das zu verhindern, dass die Bauchspeicheldrüse also keine Verdauungsenzyme produziert. Die ist weiterhin defekt. Das heißt, man hat diese ganzen Ernährungsprobleme einschließlich des Diabetes, der ja auch, wenn er dann richtig da ist, und trifft ungefähr jeden dritten erwachsenen Mukoviszidose-Patienten irgendwann, sehr viel Zeit frisst, um das richtig zu managen. Dann haben Mukoviszidose-Patienten ein wesentlich erhöhtes Krebsrisiko. Man muss also auch in Prävention investieren. Es gibt eine erhöhte Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deswegen wird auch sehr davor gewarnt, jetzt mit den neuen Modulatoren womöglich übergewichtig zu werden, weil man die alten Ernährungsgewohnheiten beibehält. Das ist gar keine gute Idee, weil dann ganz andere Probleme auftauchen. Dann Leber und Niere sind unterschiedlich geschädigt. Ein Teil der Patienten verträgt die Modulatoren nicht oder hat eine Mutation, bei der dieses Protein gar nicht gebildet wird. Es gibt so Stoppmutationen, da wird das Ablesen einfach eingestellt und dann entsteht kein Protein und die Modulatoren, die diese Proteine ja verändern sollen und ihre Funktionsweise wiederherstellen, die können dann natürlich auch nicht wirken, sodass also so 10-15% der Patienten in dem Zustand sind wie vor den Modulatoren und entsprechend auch genauso viel Zuwendung und Therapieintensität haben wie vorher. Und deswegen brauchen wir Gentherapie und auch weitere Forschung, um diesen Patienten auch zu helfen. Und wir brauchen vor allen Dingen für alle die weiterhin die multiprofessionelle Behandlung in Krankenhäusern. Also das ist so eine komplexe Krankheit, wo so viele Organe betroffen sind, dass ein einzelner Arzt wie ein niedergelassener Pneumologe die im Normalfall nicht behandeln kann. Man braucht eine Spezialambulanz in einem Krankenhaus Und so gut unser deutsches Gesundheitswesen normalerweise ist, an der Stelle hat das System ein Defizit, weil das wird nicht ausreichend bezahlt. Und deswegen stehen diese Ambulanzen, die Mukoviszidose-Ambulanzen, die wir ungefähr 90 in Deutschland haben, immer unter finanziellem Druck. Wenn der Krankenhauschef guckt, welche Abteilung macht am meisten Verluste, dann landet er immer bei der Mukoviszidose. Und das ist für uns ein Riesenproblem, weil damit immer wieder die Behandlung und die Erfahrung von diesen Leuten in Frage gestellt ist und Patienten nicht wissen, wo sie ihre Rezepte bekommen, wo sie ihre jährlichen Untersuchungen und ihre quartalsmäßigen Untersuchungen bekommen. Da müssen wir weiter investieren. Dann haben wir natürlich viele Patienten, die entweder nicht arbeiten können, weil sie vor den Modulatoren schon so krank wurden oder die Modulatoren nicht nehmen können. Oder sie haben eben aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte gar keinen guten Beruf erreichen können. Die sind von Altersarmut bedroht. Wir haben viele Patienten, die keine Möglichkeit haben oder hatten, einen Partner zu finden. Die sind von Einsamkeit bedroht. Wir haben international das große Problem, dass in vielen Ländern diese teuren Medikamente gar nicht bezahlt werden können, sodass auch in diesen Ländern die Lebenserwartung nicht entsprechend ansteigt wie bei uns. Und all diese Themen müssen weiterhin bearbeitet werden. Und deswegen glaube ich, dass dem Mukoviszidose e.V. die Arbeit nicht ausgeht.
Es ist noch einiges zu tun.
Ja.
Stefan Kröb, herzlichen Dank und einen schönen Geburtstag.
Vielen Dank, sehr nett.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.